Heute Vormittag war in Oberdiegesheim in der Festhalle der Abschlussgottesdienst von den Kinderbibeltagen. Krass, oder? In der Zeit Kinderbibeltage. No risk, no fun. Bis am Schluss war es fraglich, können wir nicht. Aber Gott war gnädig und wir konnten von Donnerstag bis heute Kinderbibeltage halten. War schön. Im September war es etwa, da haben wir zu Hause in unserer Familie miteinander das Nehemia-Buch gelesen. Im Normalfall, der wir mittags nach Mittagessen miteinander Bibel lesen. Immer ein Stückchen weiter und da war der Nehemia dran. So eine krasse Story. Also ich lade euch ein, packt mal den Nehemia und lest mal. Ihr werdet sowieso nicht das Ding weglegen, bis ihr es durch habt. Und ich beginne da mit einer Predigtreihe. Insgesamt könnte man drüber schreiben über dem Nehemia sein Leben oder seine große Erfahrung. Eine Vision wird Wirklichkeit. Eine Vision, also eine Schau für eine Sache, wird Realität, wird Wirklichkeit. Das steht so ganz oben drüber. Und jetzt der erste Teil. Bevor wir aber Nehemia lesen, ist ein paar Jahre her, ist eine junge Frau aus dem Jugendkreis mit einer Frage an mich herangetreten. Ich war da erst einmal kurz ein bisschen baff. Mal gucken, wie ihr denkt. Sie kommt aus christlichem Elternhaus, hat die ganze fromme Sozialisation durchlaufen, die ganze Karriereleiter, Kinderstunde, Jungschar, Teenagerkreis, Jugendkreis, damals war sie so etwa 25. Und auf einmal sagt sie, jetzt bin ich Christ, jetzt gehe ich mit Jesus, ja, und jetzt? Okay? Jetzt bin ich Christ, jetzt gehe ich mit Jesus, bin fromm, ja, und jetzt? Sie hat jetzt nicht gemeint, ob sie heiraten soll oder nicht. Sie war ja im heiratsfähigen Alter, mittlerweile ist sie auch verheiratet. Das war nicht das Thema. Thema war auch nicht, ob sie in ihrem Beruf bleiben soll, weil sie hat schon ein Kind. Was hört ihr da raus bei der Frage? Ich bin Christ, ich gehe mit Jesus. Ja, und jetzt? Was hört ihr da raus? Was interessiert sie? Was interessiert diese junge Frau? Ach, darf man bei euch keine Frage stellen? Na, dann stelle ich kurz. Ha? Was habe ich davon? Oder was sich verändert?
Mhm. Was soll ich tun?
Was soll ich tun?
Ihre Vision.
Ah, okay. Ja, hat sie eine?
Anscheinend nicht.
Anscheinend nicht? Aha, okay. Genau, in die Richtung ging's. Jetzt bin ich gläubig, ja, und was ist jetzt meine Aufgabe? Was hat Gott mit mir vor? Früher hat man immer wieder gesagt, und Bibelarbeiter kalte über das Thema, was ist Gottes Wille für mein Leben? Heute spricht man eher davon, was hat Gott für eine Berufung für mich? Ist ja auch wurscht, wie wir es nennen. Es geht darum, was hat Gott mit dir vor? Okay, gläubig sein, das ist Nummer eins. Gerettet sein, Kind Gottes sein. Mit Jesus leben, auf Jesus hören, dass er durch seinen Geist in unserem Leben wohnt und lebt. Aber und dann, vorneweg gleich mal, es ist eine doppelte Berufung, die wir haben. Die eine ist, dass wir Menschenfischer sind, sprich Menschen für Jesus gewinnen. Und das zweite ist, Gemeinde bauen, das ist eine doppelte Vision, die gehört zusammen. Und die hat jeder Gläubige, jedes Kind Gottes, es berufen, Menschenfischer zu sein und Gemeinde zu bauen. Und spannend ist jetzt dann eben zu finden, Wie sieht es bei mir aus? Weißt du, wo ich jetzt, wie mache ich's? Wie hat es Jesus auf mein Leben zugeschnitten? Also Kinderbibeltage, da haben wir uns ein paar junge Kids, die haben die Technik gestemmt mit so einem digitalen Mischpult. Ist für mich Hauptbahnhof Stuttgart, noch schlimmer wie Stuttgart 21. Die Jungen, die checken das, die waren jeden Tag dort, die haben es souverän gemacht. Das ist ihr Ding, wie sie beitragen, damit Kinder Jesus kennenlernen. Wo ist dein Platz? Aber wir sind bei Nehemia, ich weiß schon. Jetzt beruft sich Gott den Nehemia für eine große Aufgabe. Ich lese Nehemia 1, Vers 1, wer seine Bibel dabei hat, oder auf dem Handy, Nehemia 1, 1, Nehemia 1, 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah in dem Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Nehemia, Sohn Hachalja. Hachalja kennen wir alle, gell? Wer kennt Hachalja nicht? Wer kennt Hachalja nicht? Eben, der kommt nämlich nie mehr in der Bibel vor. Völlig unbedeutender Mensch, Hachalja. Nehemia kommt aus keinem Priestergeschlecht. Nehemia kommt nicht aus den Leviten. Nehemia kommt nicht aus dem davidischen Königsgeschlecht. Er stammt aus keiner Prophetenfamilie, aus keiner Prophetenschule. Nix. Wisst ihr, was Nehemia war? Kind Kriegsgefangener. Nehemia ist ein Kind Kriegsgefangener. Das ist Nehemia. Dann steht hier Monat Kislev. Das ist so ein November, Dezember etwa, jüdischer Monat. Genaue Zeitangabe ist 20. Regierungsjahr vom König Artaxerxes in Persien sind wir. Das heißt 445 vor Christus, da sind wir gerade unterwegs. Du bist der Hammer, danke. Klasse. Also, wir sind im Persischen Reich. Susa, dort ist die Festung, wo der König residiert. Diese Stadt ist eine der ganz wenigen Städte weltweit, die durchgehend bis heute bewohnt ist, besiedelt ist. Man hat bei Ausgrabungen den Palast von Darius gefunden. Der erscheint bei Esther, Bibelleser, Darius. Und auch bei dem Palast vom Artaxerxes hat man dort gefunden. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen ein Bild kriegen, von welcher Kultur wir reden. Das war zunächst das babylonische Königreich. Und das babylonische Königreich ist dann besiegt worden von den Persern. Also das sind die Ausgrabungen von diesen Palästen, dieser Machthaber. Das Persische Reich, das war ja nicht so ganz klein. Die Größe wird beschrieben bei der Esther. Esther fällt ja auch in den Zeitrahmen etwa. Sie schreibt, oder das Buch Esther schreibt, Kapitel 1, 1, zu den Zeiten von Ahasveros, der König war, von Indien bis Kusch. Kusch ist Südägypten, Sudan. So ein riesiges Reich. Weißt du was? Und der Nehemia ist bei dem König Mundschenk. Geht's noch? Beim König von Persien, dort ist Nehemia Mundschenk. Wir wissen nicht, wie Nehemia dorthin gekommen ist. Auf jeden Fall, ganz offensichtlich hat das Gott geregelt. Irgendwie hat er das geschoben, dass der Nehemia an diesem Königshof Mundschenk ist. Ein Weltreich. Wir sagen heute manchmal, das ist kein Gesetz der Meder und Perser. Das ist das Reich von denen. Übrigens, was mir beim Vorbereiten aufgefallen ist, wie geht denn das, wenn ein jüdischer Mensch, Nehemia, beim persischen König Mundschenk ist, darf der überhaupt alles essen? Das ist mir beim Vorbereiten aufgefallen. Ihr versteht den Gedanken, ja? Als jüdischer Mensch darfst du gewisse Dinge nicht essen. Aber wenn er jetzt der Mundschenk ist vom persischen König, Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, das esse ich nicht, das kann ich selber probieren. Wisst ihr, und wir kommen auch hier in eine ganz interessante Situation. Wir haben ein, darf ich mal sagen, gottloses Weltreich. Sie haben ja nicht an Jahwe geglaubt. Ein gottloses Weltreich. Und dann ist ein jüdischer Mensch, der die Speise kostet vom König, damit er nicht vergiftet wird. Und jetzt muss er vom Volk Gottes probieren, wie kann ich jetzt meinen Glauben in diesem Königreich, was eine ganz andere Kultur und andere Gesetze hat, wie kann ich da drin meinen Glauben leben? Wisst ihr, und das ist doch heute unser Ding auch. Wie leben wir in dieser Welt, die immer gottloser wird, wie leben wir da als Jesus-Leute? Merkt ihr, der hat auch das Problem gehabt. Ich gehe davon aus, der hat diese persischen Speisen gegessen. Steht nicht in der Bibel. Aber er hat gewusst, das ist mein Platz. Und wir sehen das ja nachher. Gott hat ihn dorthin buxiert. Weil Gott mit ihm was vorhat. Also, wer ist Nehemia? Er ist ohne jede besondere Herkunft. Er ist der Mundschenk am Königshof. Und jetzt kriegt er Besuch, Vers 2, folgende. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft schon zurückgekehrt waren. Und wie es Jerusalem ginge, Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, die sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und die Tore sind mit Feuer verbrannt. Was ist die Situation? Das Südreich Israel, also die Stämme Benjamin und Juda, sind deportiert nach Babylon und sind jetzt dort immer noch. Aber mittlerweile durften 55.000 etwa wieder heimkehren. Der König Kyros, der persische König Kyros, der hat sie heimgeschickt. Auch eine krasse Story, wie Gott einem persischen König sagt, schick die wieder heim, die Juden in ihr Land, hat er gemacht. Okay, und jetzt kommen eben welche von Israel und berichten dem Nehemia, du, der Tempel ist zwar aufgebaut, wieder, aber die Stadtmauern sind immer noch zerstört und die Tore sind offen. Was heißt das in der Konsequenz? Was heißt das?
Kein Schutz.
Kein Schutz! Da können die Feinde rein und raus, wie sie wollen, wie viel sie wollen, mit welchen Waffen sie wollen und wann sie wollen. Schutzlos ausgeliefert. Das Volk Gottes ist den Feinden ausgeliefert. Und es fährt diesem Nehemia ins Herz und er trägt diese Last. Er fragt, wie geht es dem Volk Gottes und wie geht es der Stadt Gottes? Sie waren so weit weg von zu Hause. Wir gehen weiter. Dem Nehemia geht es nicht vordergründig um Mauern, um Trümmer, nicht vordergründig um den Schutz für sein Volk. Nicht vordergründig. Also vordergründig schon, aber nicht eigentlich. Nehemia hat noch einen anderen Blick, er hat einen geistlichen Blick. Was heißt es? Der Nehemia weiß, das Volk Israel hat eine spezielle Berufung. Echt. Gott hat sich aus der ganzen Welt, von der ganzen Weltkugel, das kleine Völkli rausgesucht und sagt, in eurem Volk will ich mich verherrlichen. In eurer Mitte möchte ich aktiv sein. Ich möchte in eurem Volk, in eurer Mitte so handeln, dass die Völker drumherum an euch sehen, wie ich bin. Das ist die Berufung Israels. Nochmal. Gott hat das Volk Israel auserwählt, hat gesagt, in eurer Mitte werde ich mich so zeigen wie nirgends anders. Ich werde mich an euch in aller meiner Güte, aller meiner Liebe und aller meiner Fähigkeit und Stärke und Schutz an euch beweisen, damit die Völker drumherum sagen, die ihre Holzgötter haben und Steingötter und Metallgötter und Sterne und Mond, dass die zu euch gucken in eure Volksgeschichte, in euer politisches System und staunen müssen und sagen müssen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Was haben die von Gott? Das ist die Berufung Israels. Und das weiß Nehemia. Aber was ist jetzt der Punkt? Wenn jetzt in der Situation, in Babylons, Persien sitzen jetzt noch welche von Israel, die wo heimgekehrt sind, sind schutzlos ausgeliefert. Wenn jetzt Menschen das Volk angucken, was für ein Bild haben sie dann von dem Gott dieses Volkes? Versteht ihr die Frage? Wenn jetzt die Völker drumherum angucken, die Situation vom Volk Israel, was haben die dann für ein Bild von diesem Gott Israels? Wer bietet was an? Das ist allerdings ein schwacher Gott. Der kann sein Volk nicht einmal beschützen. Das bringt er nicht fertig. Die Feinde kommen und bedienen sich, wie sie es gerade brauchen, und das juckt denen gar nicht. Siehst du, und das ist der Blick, den Nehemia hat. Er hat einen geistlichen Blick. Er guckt hinter das Vordergründige und weiß, hier läuft Gottes Geschichte und hier passt was nicht. Und auch, dass wir in der Gefangenschaft sitzen in Babylon, ist ja die Strafe Gottes für unsere Gottlosigkeit. Das wusste er. Auch, dass Jerusalem in Trümmern liegt, das ist Strafe Gottes, das wusste er. Er hat diese geistliche Schau. Und jetzt sieht er auch, die, wo heimgekehrt sind, haben einen Tempel aufgebaut. Der Tempel ist 516 eingeweiht worden. Wir müssen jetzt rückwärts rechnen, das sind vor Christus. 516 bis 445, Mathe. 516 bis 445. Genau. Seit 71 Jahren ist der Tempel fertig und es ist Baustopp. Es geht nichts mehr weiter. Wieso denn das? Gott hat doch gesagt, er wird die Stadt wieder aufbauen. Und der persische König hat doch Erlaubnis gegeben, hat sogar Geld gezahlt, persisches Steuergeld, damit sie Jerusalem wieder aufbauen. Warum geht es nicht weiter? Und das ist jetzt die Not des Nehemia. Was ist? Gott hat angefangen, seine Prophetie zu erfüllen. Tempel steht, viele sind wieder daheim, aber es ist ein Baustopp. Wo hängt's? Ein Mann, der geistlich denkt, er weiß die Berufung für Israel. Gott segnet ein bestimmtes Volk an einem bestimmten Ort von einem bestimmten Gotteshaus aus, damit es ein Segen ist für die Heiden. Das ist sein Blick. Und jetzt, seit 70 Jahren geht nichts. Da passt was nicht, da stimmt was nicht. Er hat einen geistlichen Blick. Was tut er? Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und weinte und trug Leid tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund, der hält den Bund und hält die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht. Für die Israeliten, deine Knechte. Und? Also für bitte und jetzt? Und? Ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Der Nehemia stellt sich in diese geistliche Not und er leidet an dieser Schande für Gott und er reagiert mit intensivem Gebet. Ein Mann weint. nicht, oder doch? Nehemia weint. Ihn überkommt dieses Elend seines Volkes und drüber hinaus, er weiß, es liegt an Gottes Segen, irgendwo bremst es. Er leidet daran, dass Gottes Ehre momentan nicht wiederhergestellt ist. Dieser katastrophale Zustand Israels. Und ich lese es mal so, wie ich es auch in Meßstetten gepredigt habe, letzten Sonntag. Genauso ist es mit einer örtlichen Gemeinde Jesu. Wie eine Gemeinde Jesu nach außen wirkt, vermehrt Gottes Ehre oder vermindert Gottes Ehre. Gemeindebau ist nicht um seiner selbst willen oder ihrer selbst willen, sondern damit durch die Gemeinde Jesus verherrlicht wird. Was die Gemeinde ausstrahlt, wer ist denn die Gemeinde? Gemeinde sind die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Strahlt die Gemeinde Jesus aus, Gottes Ehre? Das ist in Nehemia seine Sicht für sein Volk. Und er betet intensiv. Und ich verrate schon jetzt, bevor dieses Gespräch mit dem persischen König stattfindet, wo der Nehemia dann als Leiter nach Israel darf, 4 Monate. 4 Monate. Kapitel 2, Vers 1 heißt es, dass im Monat Nisan er mit dem König geredet hat. Es sind 4 Monate zwischendrin, zwischen Kislev und Nisan. Er hat 4 Monate lang sich im Gebet bewegt. Gott, du bist doch der, wo den Bund hält und die Treue, aber ich sehe nichts davon. Er kämpft im Gebet für sein Volk. Und was er tut, er tut Buße. Was heißt es? Er erkennt an, dass sie gesündigt haben. Er erkennt an, er diskutiert nicht weg. Er rechtfertigt die Schuld nicht. Er stellt sich der Schuld, sagt, wir haben gesündigt. Wir? Aber Israel kam nach Babylon 586. Wir haben jetzt 445, also 140 Jahre her. Nehemia konnte nichts dafür, dass sie in Gefangenschaft kamen. Da hat es den noch gar nicht gegeben. Aber Nehemia stellt sich in die Schuld seines Volkes, in die Schuld seiner Väter. Bekennt vor Gott, wir haben vor dir gesündigt. Und offensichtlich brauchst du Buße, damit du wieder handeln kannst. Das ist ein geistliches Gesetz. Buße öffnet Kanäle des Segens Gottes. Ich und meine Familie haben beigetragen. Ich stelle mich der Schuld, ich bitte um Vergebung, ich beuge mich unter unsere Schuld. Dieser Weg der Buße gilt heute noch. Wo Gott nicht handeln kann, ist nicht er schuld, sondern da haben wir bei uns selbst erstmal zu suchen. Er würde gerne von seiner Seite aus uns segnen und dadurch Menschen retten. Daher jetzt zum Schluss nochmal die Frage, hast du deinen Platz zum Beispiel gefunden? Weißt du, lebst du in deiner Berufung? Hast du ausprobiert? Allgemein, hast du für dich erkannt und angenommen, jawohl, ich nehme die Berufung an, ich soll Menschen fischen. Und wenn ich das soll, dann kann ich es auch. Weil Jesus gibt nur einen Auftrag, den wir auch erfüllen können, mit seiner Kraft. Haben wir für uns selber gesagt, ja, Jesus, ich will Menschenfischer sein. Ich nehme deine Berufung an. Ich will Menschen fischen in Meißstetten. Drumherum, wo ich bin. Mein Leben soll ein Menschenfischerleben sein. Und hast du für dich die Berufung angenommen, wie Jesus sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16. Hast du für dich das angenommen? Hast du gesagt, ja, ich will in meiner Gemeinde beitragen, dass sie wächst. Das ist die Grundentscheidung. Der nächste Schritt ist dann die Frage des Wie. Und da gehe ich ins Gebet. Und da sprich mit Jesus. Was hat er dir für Fähigkeiten gegeben, für Gaben gegeben? Probier dich aus. Und Menschenfischer zu werden, das kann man auch lernen. Da kann man Kurse besuchen, da kann man geschickte Bücher lesen und einfach mal anfangen. Suche Gottes Sicht der Dinge. Du bist für viel mehr da, als nur in die Schule zu gehen, Beruf zu lernen, Familie zu gründen, Haus bauen und der Sargdeckel zu. Wir vergessen es manchmal. Wir haben eine geistliche Berufung für unser Leben. Wir leben als Gotteskinder noch in einer zusätzlichen Dimension, nicht nur in der sichtbaren. Er hat viel mehr durch uns vor. Und je mehr wir in dieser geistlichen Sicht unterwegs sind, desto mehr werden wir ihn erfahren und staunen und in Anbetung kommen. Sein Weg. Bist du da unterwegs, Gottes Sicht? Und vielleicht ist es auch so, dass du vom Geist Gottes gezeigt bekommst, da ist was, was du eigentlich noch klären solltest. Da liegt noch was rum, das gehört da nicht hin. Das hindert ihn. Es kann auch sein, dass er eine Berufung noch nicht aufdecken kann, weil er erst was wegräumen will. Du dann tu Buße. Ist manchmal brutal schwer. Alles ist manchmal brutal schwer. Aber es ist so befreiend. So befreiend, wenn ein Mensch dir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen kann und du spürst auf einmal, der Segen fließt wieder. Ich schließe. Nehemia, ein Mensch, der von Gott berufen wird für einen großen Auftrag, für einen Mega-Auftrag. Und wir sehen schon, er bereitet ihn vor, er bringt ihn irgendwie an den persischen Königshof, keine Ahnung wie. Er hat es schon eingefädelt und so hat Gott für dich auch Dinge eingefädelt, wo er dich braucht. Und dann trifft ihn diese geistliche Last, dass Gott mehr tun will und er kann gerade nicht. Und er stellt sich drunter und sagt, ich will das und da wo ich blockier, bitte vergib mir. Ein paar Augenblicke, wo jeder für sich weiterdenken kann. Ein paar Augenblicke, wo jeder in der Stille, keiner sagt was, für sich selber denken kann oder wo du vielleicht beten möchtest. Vielleicht sagen willst, Jesus, ich will deine Berufung annehmen oder keine Ahnung. Ein paar Augenblicke der Stille, ich schließe diese Stille dann von hier aus mit einem Gebet ab. Herr Jesus, danke, dass du durch uns Großes vorhast. Und danke, dass man nicht hängen bleiben braucht an dem Blick auf uns selber, auf unsere Beschränkungen, unsere Grenzen, unser Nicht-Können, unser noch nicht gelernt haben, unsere Angst, unsere Feigheit oder auch negative Erfahrungen. Danke, dass wir da nicht stehen bleiben brauchen, sondern wenn du uns rufst, dann wirst du uns auch dafür befähigen und Dinge einfädeln. Und du kommst mit uns zum Ziel, zu deiner Ehre. Du hast Großes mit uns vor, wir sind auf dich gespannt. Dir zur Ehre. Amen.